Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürck und ich beschäftige mich heute mit der Frage, wie wir Familie und Beruf besser vereinbaren können. Dazu spreche ich mit Christina Rahmgraber, der Gründerin und Geschäftsführerin der Sira Kinderbetreuung, und mit Dagmar Waldinger, Geschäftsführerin von Sano. Auch wieder mit mir hier ist Nadja Bauer-Beutelhauser, die Wirtschaftsförderin des Landkreises Dingolfingen-Landau. Liebe Nadja, wie bist du denn auf genau diese beiden Personen gekommen?
Ja, Dagmar Waldinger ist einfach eine Pionierin, eine bewundernswerte Unternehmerin und irgendwie immer schon Vorbildfunktion, würde ich sagen. Sie beschäftigt sich mit ihren Mitarbeitern. Sie spricht von Könnerschaften und äußert sich einfach immer höchst wertschätzend nach innen und außen. Eine interessante Person, der man zuhören muss, finde ich. Spannend ist halt, wie gehen Bürger im ländlichen Bereich auf Angebote ein, und sie hat wirklich innovative Angebote und vielleicht sind wir noch gar nicht so bereit, sie zu nutzen, aber wir werden hören, was sie darüber spricht. Und eine weitere Pionierin ist auch Christina Rahmgraber, die wirklich mit ihrem Angebot Kinderbetreuung vor Ort in Unternehmen schaffen kann und immer Lösungen sucht, um das Thema Kinderbetreuung auch innovativ zu gestalten. Das heißt also nicht die Kinderbetreuung an sich, sondern Konzepte entwickelt, wie denn Unternehmen diese Kinderbetreuung für sich in Anspruch nehmen könnten. Und das, glaube ich, sind sehr spannende Einblicke, die sie uns gewähren wird.
Ja, auf jeden Fall zwei spannende Persönlichkeiten und ich bin gespannt, was Sie zu erzählen haben. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt mit Christina Rahmgraber.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Liebe Christina, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über deine Arbeit zu sprechen und darüber zu sprechen, warum eigentlich gerade das Thema Kinderbetreuung im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf so eine große Rolle spielt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich sehr.
Wir kennen ja alle dieses Problem, gerade auch in den größeren Städten. Es gibt keine Betreuungsplätze, es gibt zu wenig Kindergartenplätze, es gibt von allem irgendwie zu wenig. Und da kommt dann irgendwann ihr ins Spiel, weil ihr auch an die Unternehmen rantretet und sagt, hey, wir können das doch auch gemeinsam lösen, indem ihr quasi die fachliche Unterstützung bietet und das Unternehmen dann vielleicht auch ein wenig finanzielle Unterstützung bietet und man die beiden Bereiche zusammenbringt. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja, auf jeden Fall. Das klingt schon sehr gut. Es ist in der Tat so, dass wir die Vorstellung haben, beziehungsweise uns unsere Projekte so gestalten wollen, dass eben jede Partei, die beteiligt ist, also einmal natürlich wir, genau, als Träger von Kinderbetreuungslösungen, und die Unternehmen, die diese Dienstleistungen im Grunde für ihre Mitarbeitenden in Anspruch nehmen, aber eben auch die öffentliche Hand. Also unsere Kinderbetreuung ist ja nicht öffentlich gefördert, sondern wir sind auch öffentlich gefördert, so wie jede andere Kita auch. Und unsere Vorstellung bei Sira ist, dass eben jede Partei das reingibt, was sie kann. Und wir sind eben die Spezialisten für die Orga von Kinderbetreuung. Die Unternehmen haben vielleicht etwas übrig, um also ihre Benefits auszubauen, also monetär in dem Fall, sind aber keine Spezialistinnen oder Spezialisten, wenn es um die Orga von Kinderbetreuung geht, was sie auch gar nicht sein müssen, ja. Und die öffentliche Hand macht eben die Regeln dafür, wie pädagogisch wertvolle Betreuung aussehen soll. Und dieser Dreiklang, der ist aus meiner Sicht wirklich eine Grundlage, auf der es wunderbar funktionieren könnte, wenn alle drei so gut zusammenspielen würden.
Genau. Wenn ich mal so ganz naiv frage, auch wenn ich vielleicht die Antworten mir schon grob vorstellen kann, aber wie groß ist dann das Problem
an dem Punkt tatsächlich, wenn es um die Betreuung der Kinder geht. Also wenn wir auch im Kontext von Vereinbarkeit reden, wie sehr bremst denn dieser Mangel da tatsächlich aus?
Also der Mangel bremst insofern aus, dass einmal das Nichtvorhandensein von genügend Betreuungsplätzen, also wirklich einfach der Mangel an Plätzen selbst natürlich insofern die Wirtschaft ausbremst oder die Unternehmen ausbremst, indem Menschen aus der Elternzeit später zurückkommen, als das gedacht ist. Also wir haben ja irgendwann in Deutschland mal Elterngeld und Elternzeit erfunden und dann eben in Kombination mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab einem Jahr. Und das war dazu da, um Menschen so nach etwa 12 bis 14 Monaten, sag ich mal, nach der Geburt eines Kindes, Frauen natürlich immer noch hauptsächlich wieder in die Berufe zurückzuholen. Und wenn jetzt eine Komponente, nämlich die Betreuung, nicht klappt oder da einfach ein Platz nicht vorhanden ist, dann nehmen Eltern natürlich länger Elternzeit, was dazu führt, dass sie eben in den Betrieben nicht da sind. Und das Zweite, wenn man dann den Platz hat, es ist ja im Moment so, dass wir in der Kinderbetreuung einfach nicht genügend Personalausstattung haben, sodass wir die Öffnungszeiten und die Betreuungszeiten, die wir versprechen, zu 100% umsetzen können. Und dann, selbst wenn man dann einen Platz hat und wieder im Beruf zurück ist, sozusagen nach der Elternzeit, dann kann es immer mal wieder passieren, dass die Kita sagen muss, tut uns leid, jetzt sind zwei krank geworden und eine Person ist im Urlaub, die Gruppe muss schließen. Und das sind eben zwei Komponenten, die das Problem, sage ich mal, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bereich der Kinderbetreuung tatsächlich total bremsen.
Wenn du mal auf die Unternehmen blickst, merkst du denn, dass da der Druck schon groß genug ist, also dass die Unternehmen eben dann auch sagen, wir schauen uns jetzt mal um, wie wir das Thema selbst besser in den Griff bekommen können und dann am Ende des Tages mit Anbietern wie euch sprechen?
Also wir haben ja 2017 angefangen, da wurde die Sira Kinderbetreuung GmbH gegründet als Träger von Minikitas und Großtagespflegen, also auch einer speziell kleinen Formen der Kinderbetreuung, die eher speziell für kleinere und mittlere Unternehmen eben spannend ist. Und da war es so, dass das Interesse tatsächlich groß war, also 2017, 18, bis die Pandemie dann tatsächlich auch kam. Dann war so, dass die, sagen wir mal, die Investmentbereitschaft in solche Angebote wie eben Kinderbetreuung oder andere zum Thema Vereinbarkeit ein bisschen gebremst, das ist klar. Und wir sehen tatsächlich jetzt so im, sagen wir mal, nach der Pandemie und auch jetzt, sagen wir, ja, in einer vielleicht nicht so ganz florierenden Wirtschaftslage, dass das Interesse der Unternehmen tatsächlich immer noch da ist. Es ist immer noch eine Zurückhaltung da tatsächlich, weil in diesen Projekten müssen sich Unternehmen auch längere Zeit binden, weil ich mache keine Kita auf und dann mache ich sie nach 2 Jahren wieder zu. Das heißt, das Interesse ist grundsätzlich da, ist auch immer noch ungebrochen da. Die Bereitschaft tatsächlich, sich zu engagieren, die hat leider Gottes ein bisschen nachgelassen. Und was auch definitiv bremst, ist so der gesellschaftliche Blick auf die Dinge, denn Unternehmen machen ja nicht einfach mal eine Kinderbetreuung, sondern sie sind dann auch darauf angewiesen, dass diese Kinderbetreuung in Anspruch genommen wird. Ja, also das heißt, dass Frauen gerade auch im ländlichen Raum tatsächlich eher zu Hause bleiben, eher Teilzeit arbeiten. Das schleppen wir historisch einfach auch so ein bisschen mit. Und deswegen ist diese große Euphorie, sag ich mal, in diesem Land die Kinderbetreuung auch richtig, ja, voranzutreiben, da hemmt uns auch einfach unsere Historie so ein bisschen. Ne? Die Idee der Hausfrau, die Idee, dass die Kinderbetreuung ja sowieso nicht funktioniert, was in den letzten Jahren halt auch so ein bisschen dann zur Realität wurde, das hemmt uns einfach. Und dennoch sehe ich auf Seiten der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ein großes Interesse, sich da zu beteiligen und da irgendwie einen Unterschied zu machen. Das ist schon da. Also die sind sich dessen schon bewusst, dass es das braucht. Die Frage ist dann immer nur, wie ist es in der Umsetzung? Also wie kann man es gut machen?
Wenn wir genau da mal bleiben, wie sieht es denn dann konkret in der Umsetzung aus? Also wenn jetzt ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, wir brauchen da Hilfe, wir würden da gern was machen, wie sieht das dann konkret aus?
Ja, also das sieht konkret so aus, als dass ein Unternehmen sagt, wir wollen gerne eine Kinderbetreuungslösung. Wir sind im besten Fall auch zwischen 100 und 1000 Mitarbeitende groß am Standort. Das bedeutet, wir brauchen keine ganz große Kinderbetreuung, kein Kinderhaus mit irgendwie 80 Plätzen oder so, sondern wir brauchen etwas Kleineres, zum Beispiel eingruppiges mit 12 Betreuungsplätzen, die entstehen. Könnt ihr uns helfen? Und dann sagen wir ja. Und dann ist es eigentlich so, dass die Unternehmen noch zuschauen müssen. Und wir als SIRA haben eine Truppe, die eine Immobilie sucht, die eine Immobilie umbaut, die das Ganze ausstattet, die alle Dinge tut, die im Bereich Genehmigungen relevant ist. Das ist von der Baugenehmigung über verschiedene weitere Genehmigungen hin zu einer Betriebserlaubnis für die Kinderbetreuung tatsächlich. Wir bauen das in der Regel innerhalb von einem Jahr auf und dann feiern wir Eröffnung und dann gibt's eine betriebseigene oder an den Betrieb angedockte eingruppige Kinderkrippe in der Regel. Also das heißt, natürlich ist es so, dass wir dann mit dem Arbeitgeber, der uns beauftragt, zusammenarbeiten, weil ja da Kommunikation passieren muss. Das heißt, die Mitarbeitenden müssen davon erfahren, die Führungskräfte müssen davon erfahren, oh, was gibt's da Tolles Neues? In der Regel wird's kommunikativ begleitet intern. Und da gibt's Berührungspunkte, aber alles, was Orga betrifft, das ist tatsächlich bei uns, weil es eine super komplexe Sache ist, eine Kita aufzumachen und wir eben dazu die Spezialisten sind und die Unternehmen uns damit beauftragen und eben mit einem Projektmanagement-Fee das Ganze dann vergüten beziehungsweise im laufenden Betrieb sich eben finanziell entsprechend beteiligen.
Mhm. Jetzt hört man ja oft gerade in eurer Branche, man bekommt keine Fachkräfte, es gibt einen riesen Mangel, uns fehlen überall die Leute. Wie macht ihr das dann? Also wie könnt ihr das überhaupt skalieren am Ende des Tages, wenn man mal so einen unternehmerischen Begriff in den Mund nimmt? Wo bekommt ihr denn die Leute dann her, die dann auch wirklich die Betreuung machen können?
Das ist vollkommen richtig, dass im ganzen Bereich ein riesiger Fachkräftemangel herrscht. Sind wir aber ja nicht der einzige Bereich, in dem Fachkräftemangel herrscht. Also wir sind da in ganz guter Gesellschaft. Wo wir die Leute herbekommen, da ist die Antwort vom Markt. Also natürlich ist es in allen Fachkräftemangelmärkten so, dass man sich die gegenseitig auch ein bisschen wegnimmt. Allerdings versuchen wir, so gut es geht, auch in Ausbildung zu investieren. Das Gute bei uns ist, wir haben eine Betreuungsform tatsächlich, bei der wir sehr, sehr gut auch QuereinsteigerInnen reinnehmen können und die dann innen bei uns weiterentwickeln. Das machen wir sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft. Einige unserer Kolleginnen haben sich als sogenannte Multiplikatorinnen weiterqualifizieren lassen. Das geht jetzt schon sehr stark in den Kita-Bereich rein. Aber das heißt, wir können innen auch Leute weiterqualifizieren und das machen wir sehr gerne. Was wir bei SIRA oder was uns zugute kommt, ist, im Kita-Bereich geht's im Moment sehr um Arbeitsqualität. Das heißt, wie kann ich mich an meinem Arbeitsplatz davor schützen, dass ich ausbrenne? Das ist ein Riesenthema. Und mit unseren Mini-Kitas und Großtagespflegen, wo wir 10 bis 12 Kinder oder beziehungsweise 9 bis 12 Kinder betreuen, ist es so, dass wir eben diese Arbeitsqualität in dem Betreuungsjob an sich viel erhöhen, weil einfach das Stresslevel anders ist, als wenn ich in einem großen Haus arbeite mit 20 Kolleginnen und Kollegen und 100 Kindern und entsprechend vielen Elternpaaren natürlich. Also das heißt, wir versuchen mit New Work-Ansätzen im Kita-Bereich vieles, was an Stresspotenzial in dem Job der Kinderbetreuung da ist, nicht wegzukriegen, weil das werden wir nicht schaffen, aber zumindest so angenehm zu gestalten, dass man eben als Erzieherin, als Erzieher nicht ausbrennt. Und somit versuchen wir, auch damit die Leute halt im Bereich zu halten und sie nicht zu verlieren, weil das ist nämlich auch ein ganz großes Problem in unserem Bereich. Wir verlieren einfach ganz viele Leute. Wir hätten genug ausgebildet, da gibt es leider keine Statistik dazu, so eine richtig belastbare, aber so wie wir das sehen, wir würden genug Leute ausbilden, aber wenn die mal 2-3 Jahre im Bereich sind, dann laufen die schreiend weg. Und das ist eigentlich unser großes Problem, dass wir die Leute nicht halten können.
Wenn du mal auf die Unternehmen blickst, gibt es denn da Missverständnisse, Falschannahmen, mit denen du immer wieder aufräumen musst, die du heute mal ein für alle Mal in die Öffentlichkeit klären kannst?
Weiß nicht, ob ich jetzt alle aufzählen kann, ob mir alle spontan einfallen. Ich glaube, eines der großen Missverständnisse ist, sowohl bei Eltern als auch bei Unternehmen und auch in der Gesellschaft, dass die Träger es schon richten könnten, wenn sie nur dahinter wären. Und das ist einfach eine ganz große Falschannahme. Also die Träger sind sehr kreativ in der Lösungsfindung für Herausforderungen. Ich glaube, dass wir Kita-Träger, und da ist es egal, in welche Richtung man geht, wir sind, glaube ich, wirklich, wir probieren alles aus, was nur irgendwie verfügbar ist, um eine gute Betreuung sowohl in der pädagogischen Qualität als auch in der Verfügbarkeit der Betreuung zur Verfügung zu stellen. Und das Frustrierende ist eigentlich, dass wir scheitern einfach an, weil wir nicht genügend Mittel zur Verfügung haben, weil wir uns die Leute halt nicht herzaubern können und so viel Ehrenamtler gibt's nicht, die wir nicht bezahlen müssen, als dass wir immer eine gute Abdeckung mit Betreuungsstunden leisten könnten. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich einer der vielleicht wenigen Bereiche ist, wo alle Kreativität ausgenutzt ist oder ausgereizt ist und es einfach wirklich jetzt daran liegt, dass wir mehr Finanzierung brauchen, weil wir mehr Personen im Bereich brauchen, die das System stützen. Und die sollen natürlich alle was verdienen. Und deswegen geht es tatsächlich einfach nur mit mehr Finanzmitteln. Und das ist auch der Grund, warum wir die Unternehmen mit reinnehmen, weil wir sagen, die haben ein intrinsisches Interesse daran, ihre Mitarbeitenden aus der Elternzeit möglichst schnell zurückzubekommen. Wir haben ein Interesse, gute Betreuung zur Verfügung zu stellen. Und wenn ein Unternehmen mitfinanziert, dann haben wir einfach die Möglichkeit, noch 0,5 FTE an unseren Standorten mehr zu haben. Und dann ist es natürlich um einiges stabiler zu handeln oder anzubieten.
Dann hoffe ich mal, dass uns ein paar Unternehmen zugehört haben, die da aktiv werden möchten. Und jetzt wissen sie ja auch, an wen sie sich wenden können. Und ich danke dir sehr, dass wir da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Und damit machen wir direkt weiter mit Dagmar Waldinger.
Liebe Dagmar, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei euch am Standort im Headquarter sozusagen treffen können, um ein wenig über Sano zu sprechen, ein wenig über dich zu sprechen, ein wenig über die Unternehmensfamilie, was wir damit meinen, sagen wir gleich noch, und aber auch über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo Daniel, herzlich willkommen bei uns.
Wenn wir zum Start vielleicht mal ein bisschen über Sano reden, kannst du uns mal einen Überblick geben, was ihr hier eigentlich macht, wie lange ihr das schon macht, wie viele Leute ihr seid, so die Rahmendaten?
Gerne. Also hier am Standort in Grafenwald in Niederbayern hat alles vor 48 Jahren begonnen, aus einer Neugründung meiner Schwiegereltern, die unsere Landwirtschaft mit Nahrungsergänzern begleitet haben. Dieses Familienunternehmen ist jetzt mittlerweile in der 2. Generation. Das bedeutet, wie mein Mann 6 Jahre alt war, ist die Firma gegründet worden. Den hat es schon vor der Firma gegeben. Ich bin seit 35 Jahren hier, seit 31 Jahren gemeinsam mit meinem Mann und sind in der 2. Generation und sind international mittlerweile aufgestellt in 35 Ländern. Mit 1000 Menschen, die tagtäglich in Wirkung in der Landwirtschaft gehen und mit 8 Produktionsstandorten. Hier in Deutschland befinden sich so circa 100 Menschen. Aus Deutschland wird auch ganz viel nochmal international weiterentwickelt. Hier in dem Haus haben wir auch unsere Dachfirma, die Sano Holding vereint, wo alle Schwesterunternehmen, Töchter, ja, in Eigenständigkeit vereinsern.
Wir sitzen hier in deinem Sano-Wohnzimmer. Man muss es vielleicht ein bisschen erklären, das ist die obere Etage hier in dem Hauptgebäude. Du hast vorhin erzählt, während der Pandemie war euch klar, ihr müsst hier mal ein bisschen was umgestalten und habt das Ganze zu einem, ich würde mal sagen, sehr innovativen Arbeitsraum umfunktioniert. Wie kam es dazu?
2013 haben wir zum ersten Mal in der Geschichte offizielle Büroräume erschlossen. Bis 2013 sind wir immer in der Produktion und Verladung an dem Standort, in dem Werk, das ist das andere Gebäude, mitgewachsen. Immer wieder, wo ein Platz war, haben wir Büroräume erschlossen. Das war dann irgendwann so, es hat damals nicht eine Attraktivität von Arbeitsplätzen gehabt und uns hat's im Herzen wehgetan, so Menschen an Arbeitsplätzen ranzuführen. Wir haben dann 2013 ganz schnell beschlossen, es war eine Lagerhalle, hier gestalten wir unsere Räume, hier wollen wir zusammenkommen und haben aus dem, was wir aus den anderen Gebäuden an Erfahrung gebracht haben, hier gleich eingebaut. Transparenz, große Räume, Helligkeit, Verbindungen von bereichsübergreifenden Möglichkeiten. Wir haben damals schon eine Sanobar mit eingebaut. Wenn wir hier feiern in den Räumlichkeiten, räumen wir um im Anschluss Feste zu feiern. In der Pandemie, wo keiner wusste, wie geht's weiter, was ist das alles, hatten wir auch schlaflose Nächte. Aber ich glaube, den Unterschied haben wir gemacht, eine innere Haltung zu entwickeln. Es geht weiter. Wir können jetzt gestalten. Es waren fertige Konzepte schon vor 2019 bei uns in der Organisationsentwicklung. Wie wollen wir arbeiten? Welche Tools, welche Formen wird es geben? Wie viel online, wie viel präsent, wie viel hybrid? Und da hat die Pandemie uns einfach nochmal geholfen, wenn wo außen so etwas kommt, in diese Veränderung vielleicht einfacher mit den Menschen zu gehen. Und so haben wir 2022 diese agile Fläche neu eröffnet, umgebaut in der Zeit mit der Ausrichtung, Menschen wieder in Begegnung zu führen, agil zusammenzukommen, selbstbestimmt von wo aus möchte ich arbeiten, unabhängig vom Ort und auch unabhängig von Bereichen, sondern übergreifend und offen. Und ich glaube, das sieht man auf unserer Fläche, was hier alles abgebildet ist von Möglichkeiten von Möbeln. Und das immer wie in einer Familie, in einem Familienunternehmen. Hier in dem Wohnzimmer haben wir Hybrid, hier haben wir präsent. Aber man fühlt es wie in einem Wohnzimmer, das locker geht in der ganzen Anspannung oder in den Entscheidungen, was wir täglich zu treffen haben.
Das eine sind die Räume, das andere sind die Menschen und wie man mit denen umgeht. Was hat dich denn eigentlich ursprünglich mal dazu inspiriert, dass du gesagt hast, wir möchten flachere Hierarchien, wir möchten mehr Mitbestimmung, wir möchten generell einfach ein lockeres, vertrauensvolles, fast schon familienartiges Zusammenleben hier im Unternehmen?
Das war der Zeitpunkt, wie mein Mann und ich in die zweite Generation eingestiegen sind, zu sagen, wie hat's die erste Generation gemacht? Wie stellen wir uns das Ganze vor? Ein eigenes Bild von Familie in dem Kopf zu haben. Mir war immer klar, Kinder wird unsere Familie bereichern. Welche Rolle kann ich dann da drinnen einnehmen? Und auch aus der Sicht, dass ich selber angestellt mal war, was hat mich da drin bewegt, was ist für Menschen auch wichtig, dass sie gut arbeiten können, dass sie sich darauf einlassen können, hat mich immer schon umgetrieben. Und dann einfach auch das Zugewandte, den Menschen den Fokus zu geben, das in den Mittelpunkt auch zu rücken, um gemeinsam zu gestalten. Und da drinnen sind wir die ersten Wege gegangen. Ganz persönlich natürlich aus Geschichten von mir, was habe ich erlebt und was möchte ich auch an Möglichkeiten den Menschen geben.
Wenn wir mal bei dem Beispiel Hierarchien bleiben, weil das ist ja in vielen Unternehmen immer noch ein großes Thema. Wie habt ihr das denn konkret umgesetzt, dass dann da auch flachere Hierarchien reingekommen sind? Welche neuen Rollen gibt es vielleicht daraus und welche sind vielleicht auch weggefallen?
Das eine ist das nämlich am Organigramm, wo die Hierarchien abgebildet sind. Und dann sind es das, was wir ins Leben holen oder im Leben hier in der Kultur abbilden. Also es ist dann ganz stark um Teamarbeit gegangen. Teamarbeit, wenn vorher Hierarchie geprägt ist, muss ja erst irgendwo begleitet werden. Wie bekommen Menschen eine Stimme? Welche Meetings, Stand-ups, was führen wir ein, dass die eine Plattform bekommen zu sprechen? Wir haben Modelle von Führungen auf Tandems umgestaltet. Wir sind immer einen Schritt nach und nach einfach langsamer rausgegangen aus dem Ganzen. Wir haben heute auch noch unterschiedliche Formen von diesen Begleitmodellen, aber das ganze Hineinwachsen der letzten Jahre zeigt uns, wie Wirkungsfelder entstehen, wenn die Menschen in die Könnerschaften, in diese Ermächtigung, in diese Modelle hineingeführt werden. Und so wird es auch bestimmt ja zukunftsfähiger fürs Unternehmen, enkelsicheriger, wie man das Ganze auch bezeichnet.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht im ersten Moment erstmal nicht jedem gefallen hat im Unternehmen. Also gerade Menschen, die vielleicht schon lange in einer Führungsposition ganz klassisch waren, sich mit dieser Macht vielleicht auch identifiziert haben. Wie habt ihr denn diese Transformation hinbekommen, dass am Ende da auch alle mitgenommen werden konnten?
Transformation hört ja nie auf. Wir sind zu Teilen immer noch mit drinnen. Aber jetzt lassen wir uns doch mal den Blick zu den Kunden werfen. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe. Wie sind die organisiert? Sobald eine Person ausfällt, fällt der Betrieb zusammen. Das war so, was wollen wir nach außen den Kunden geben, damit sie ihre Betriebe zukunftssicher aufbauen können, so sind wir ins Innere gegangen und haben das in Teilschritten gemacht. Immer den Menschen zugewandt. Wo ist die nächste Möglichkeit überhaupt für ein Tandem? Man konnte es nicht über die Brechstange biegen. Da sind dann zwei Menschen gewesen, die brauchen ja auch eine Haltung dazu. Wie lassen sie sich aufeinander ein? Wer bekommt welches Spielfeld? Welche Entscheidungen treffen sie wie? Das ist sehr, sehr orientiert an den Menschen. Anders wird's übergestolpt, anders wird's wirklich auf ja, fast Crashkurs würde ich es bezeichnen, auslaufen. Wir können immer nur die Schritte gehen, wo die Menschen stehen. Egal mit welchen Ideen oder Unternehmenszielen. Und ich glaube, das ist immer die Kunst dabei im Wandel und in der Transformation.
Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, das sind alles schöne Ideen. Aber was bringen sie am Ende dem Unternehmen? Habt ihr da auch sowas wie Kennzahlen oder euch Dinge überlegt, wie ihr den Erfolg von dieser Verwandlung von diesem Prozess auch messen könnt?
Also die Stimme ist immer der Mitarbeiter. Die Stimme ist die Zahl, wie viel bleiben bei uns? Wie gehen sie mit uns diese ganzen Wege und welche Ergebnisse erzeugen wir? Und da drin haben wir mehr Innovationen kreiert. Die sind messbar, die sind auswertbar. Wo vorher vielleicht über diese andere Hierarchieformen diese Vielseitigkeit von Gestaltung gar nicht zum Ausdruck gekommen ist, weil der Blumenstrauß von Andersartigkeit noch nicht im Einsatz war. An dem kann man es auf alle Fälle messen. Ich denke, wir können es auch mittlerweile an der Mischung messen, Frauen, Männer. Also am Standort hier, die Zahl 64 gehört 64 Männer und die Zahl 59 an Frauen. Wir können es an den Ressourcenstärkungen messen. Jeder spricht vom Arbeitsmarkt, wir finden kaum noch Menschen. In welchen Arbeitsmodellen sind sie schon lange bei uns? Und wir können das noch abbilden.
Ich habe früher ganz viel Strategieberatung auch gemacht für Unternehmen und es ging oft um Innovation und neue Technologien. Ich habe dann immer irgendwann gesagt, naja, am Ende des Tages scheitert es nicht daran, sondern es scheitert in der Regel immer an der Kultur im Unternehmen, wenn es um Innovation und Veränderung geht. Und habe dann immer gesagt, naja, Innovation funktioniert eigentlich nur dann, wenn Zufriedenheit, Motivation und Vernetzung zusammenkommen. Das heißt, wenn sich die Leute wohlfühlen, wo sie sind, wenn sie auch einen inneren Antrieb haben, was für das Unternehmen zu geben und nicht nur irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, sondern auch bereit sind, mal darüber nachzudenken, wie man Dinge vielleicht auch anders machen kann, besser machen kann. Und wenn sie miteinander reden über Abteilungsgrenzen hinweg, um überhaupt zu wissen, was hat sich vielleicht der eine für Lösungen ausgedacht für ein ähnliches Problem, das der andere in der anderen Abteilung wieder benutzen kann oder adaptieren kann und so weiter. Würdest du es genauso sehen?
Also die Unternehmenskultur ist ausschlaggebend für das zu begleiten und überhaupt mal eine Straße zu öffnen. Mit unseren Werten, die mal an die Wand zu schreiben, die irgendwo zu haben, zu beginnen, das ist vor 15 Jahren hat das gestartet. Wir haben Leitplanken mit Ihnen gemeinsam entwickelt. Wir haben Werte aus der Vergangenheit mit Leistungsbereitschaft. Wir haben neue hinzugewonnen mit Freundschaft. Der Mut ist ganz wichtig. Die Ganzheitlichkeit ist mit dabei. Und hier haben wir Mitspieler entwickelt. Also zur Leistungsbereitschaft der Selbstfürsorge. Was bedeutet das? Wie kann ich mich selber auf dieser Straße dieser beiden Werte bewegen? Wo stehe ich als Mensch, wenn ich hier reinkomme, überhaupt persönlich? Und diese Spielflächen, diese Prinzipien, die sind enorm gewachsen, um dann überhaupt in diese Zufriedenheit, Gestaltung, welche Modelle bieten wir dazu an, in ein Leben zu kommen. Und es ist einfach bedürfnisorientiert. Wir ernähren unsere Tiere in der Landwirtschaft nach Lebensphasen. So haben wir das auch hier aufgestellt. Wie begleiten wir hier die Menschen in Lebensphasen? Das entscheidend ist für Wohlfinden. Wie kann ich die Arbeit tagtäglich in mein Leben integrieren? Oder wie lässt sich mein Leben in die Arbeit integrieren? Also von welchem Blickwinkel, dass wir das auch immer sehen. Und es gibt Menschen, die wollen Familien gründen. Was haben die für Herausforderungen und für Bedürfnisse? In welchem Rollenkonzept von ihrer Beziehung leben sie auch? Wie kommt das Alter der Pflege vielleicht in manchen Familien zum Vorschein? Wie möchte ich als Alleinlebender mein Leben noch gestalten? Möchte ich mobil unterwegs sein? Möchte ich von der Welt noch etwas kennenlernen und arbeiten? Und das macht's dann zu interessanten, lebensbegleitenden Möglichkeiten, sich einzubringen, unabhängig von Vorgaben, sondern mehr von Prinzipien und Strukturen, wo ich mich finden kann.
Wir haben vorhin gerade schon über den Standort hier gesprochen. Es ist ja ein bisschen ländlich hier, ein bisschen abgelegen. Welche Herausforderungen bringt das denn für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mit sich und auch in der Gewinnung dieser mit sich? Und wie begegnet ihr dieser Herausforderung?
Ich glaube, einmal haben wir wieder hinzugewonnen, dass wir nicht mehr an dem Standort alleine gebunden sind, weil einfach dieses neue Arbeiten, die Modelle, die sich die Menschen wählen können, möchte ich viel im Präsenz sein. Online ist mir mein Wohnort wichtig, weiter weg von hier, muss ich extra umziehen. Das hat sich ja alles verändert. Das hat für uns große Vorteile einfach gebracht. Und das jetzt zu erleben in der Region, wie viele Menschen arbeiten noch wirklich aus der Region bei uns, welche arbeiten schon deutschlandweit oder auch international, dann kann ich eher für den Standort, was ist die Herausforderung, sagen, hier in diesen Regionen auch für diese neuen Modelle ja Ideen im Kopf zu erzeugen. Ihr erlebt die unterschiedlichsten Menschen, die hierher kommen und Modell wählen, zum Beispiel in Teilzeit, in Elternzeit, mit Teilzeit. Die sagen, ich möchte noch gern mein Kind oder was in meiner Familie ist, in eine Fremdbetreuung gehen. Wie viele Plätze finden wir gerade dort drinnen? Andere sagen, ich nehme gern mein Kind mit. Die entwickeln hier gerade wieder einen Schritt bei uns weiter. Die gehen gerade vor. Also das sind Erlebnisse, wenn eine Firma anbietet, auch die Kinder hier mitzubringen. Was ist in Meetings dann? Wie geht die restliche Kultur damit um? Da haben wir gerade spannende Beispiele. Uns erstes, ich nenne es immer hybrides Kind, das von zu Hause arbeitet, mit dabei ist in Videobesprechungen, das präsent hier mit dabei ist, wo wir dann das Reisebett oder das Bettchen von Sano haben, die Wickelauflage, ja, wo das in der Kultur hineingewebt wird mit neuen Modellen und wo die Kultur, wie wir es bisher gelebt haben, anschlussfähig in der Miteinander, in der Integration hineinwächst.
Jetzt gibt's ja da draußen immer noch ganz viele Führungskräfte, die sagen, ja, aber wenn die Leute so viel zu Hause sitzen, dann kann ich sie ja nicht kontrollieren, dann weiß ich ja gar nicht, was die tun. Vielleicht sitzen die nur auf dem Sofa und schauen Netflix nebenher und waschen ihre Wäsche und sind eigentlich gar nicht mehr motiviert zu arbeiten. Was sagst du denn solchen Menschen, die so denken?
Ich kann den Gedanken verstehen. dass der irgendwo da ist. In den Erlebnisräumen, wo sie hier begegnen darf, haben wir mir die Vertrauenskultur. Und natürlich wird's auch jemanden geben, der vielleicht an dem Tag nicht so produktiv ist. Vielleicht auch dazwischen mal einen Netflix-Film ansieht. Aber an den Art und Weise, wie wir jetzt in Könnerschaften, in Wirkungskreisen zusammenarbeiten, hat er da auch seinen Anteil drin zu leisten. Und es fällt auf, wenn er den nicht mehr leben würde, mitbringt, wenn die Innovationen ausgingen, wenn die Projekte nicht fertig wären. Und das steuert das Team miteinander. Und ich glaube, in diesem Antrieb, wenn man die Sinnhaftigkeit dabei ist, wenn man in einen Sinn wechselt, dann verliert es aus dem alten Konzept, wir steuern uns über, wie viele Stunden haben wir anwesend, was bedeutet Fleiß, über solche Kennzahlen können dann schon langsam zurückgenommen werden und neue Ideen können sich entwickeln. Ich glaube nicht, dass wir mit Kontrolle weiterkommen. Vertrauen, die Begegnung, das Miteinander, wie lassen wir uns auf andere Meinungen ein, auf andere Bedürfnisse, das Zugewandte da drinnen, gibt neue Wege, gibt Lösungen und gibt frühzeitigen Störfeldern gar keine große Macht.
Hat sich denn die Art und Weise, wie ihr die Leistung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beurteilt, verändert?
Ja, und da stehen wir nur in verschiedensten Konzepten, weil wir eine Vielzahl von Modellen hier abbilden. Das wählen sich ja die Menschen. Also wenn ich jetzt 10 Jahre zurückgehe, wie viel waren noch an Provisionen, an Leistungsprämien? Es gibt solche Arten von Modellen auch noch, aber die haben abgenommen. Die Ressourcen, die Ergebnisse, die Gestaltungen in Projekten, die Umsetzungen haben messbar geworden. Die Entwicklungen der Menschen da drin hat eine Maßgabe gefunden. Wer hätte sich vorstellen können, dass wir im Vertrieb mit New Pay bei uns beginnen? Da haben wir gerade noch Pilotprojekte. 2019 vor der Pandemie sind wir in New Pay aus einem Gedanken, aus einer Idee, warum muss das mit Provisionen laufen? Weil es schon immer so war. Was hält es vielleicht zurück? Was könnte es auch fordern? Welche Menschen haben gerade Lust, das auszuprobieren? Wir haben aus einer Auswertung schon schnell festgestellt, Familien, Frauen, die im Vertrieb waren, haben irgendwann aussteigen müssen, weil eine gewisse Sicherheit notwendig wird, wenn du in solchen Lebensmodellen bist. Da kann das Ganze nicht mehr stimmig sein. Und so sind wir gerade in den unterschiedlichsten Modellen unterwegs. Und wo wir zu jedem Modell aber schon klare Bezugspersonen haben und Rückmeldungen und Stimmen, wo wir ja weitergehen und wo wir uns immer wieder Schritt für Schritt weiter ausprobieren.
Wenn wir jetzt mal kurz ein klassisches Stereotyp bedienen. Zu dir kommt eine junge Frau, ich sage jetzt mal Mitte, Ende 20, sagt, sie sucht einen Job, ihr habt was Passendes, es klingt alles gut, sie hat Lust bei euch zu arbeiten und sagt dann, aber weiß schon irgendwie, Familienplanung ist Thema bei mir und ich habe Angst, dass ich dann wie in vielen anderen Unternehmen leider ja heute immer noch das oft der Fall ist, nicht so richtig Karriere machen kann und dann so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben wird, dann vielleicht auch mir Sorgen machen muss, ob ich wirklich in meine alte Rolle wieder hineinfinde und dann vielleicht sogar weiter Karriere machen kann, nachdem mein Kind da ist. Was antwortest du einer Person, die vielleicht mit solchen Ängsten zu dir kommt?
Spannend, wenn es jemand mit 20 macht, dann sage ich bitte, lass dich vom Außen nicht verunsichern. Denn das sind ja nur irgendwo Erzählungen. So viel Berufserfahrung ist ja in dem Moment noch gar nicht da. Und es gibt Unternehmen, die das mittlerweile anbieten. Hier bei uns im Haus kann ich ihr Best Practice anbieten. Kann ich ihr zeigen, wo sind Führungstandems von Frauen, die sie in Führungspositionen, in Aufgaben weiterhin. Sie waren ohne Kind da und haben jetzt ein Kind, 2 Kinder, die Familie ist gewachsen. Modelle, wo das absolut möglich ist bei uns. Ich kann sie eintauchen lassen, ich kann sie mit den Menschen hier sprechen lassen. Das, was ich ihr erzähle, ist auch nur wieder eine Idee, eine Meinung. Aber da sind die Menschen immer eingeladen, hier zu kommen, eine Woche zu verbringen, einen Tag zu verbringen, mit den Menschen zu sprechen, um für sich herauszufinden, ob sie hier passen. Sucht nach diesen Unternehmen. Ich suche nach Menschen, die meine Modelle diesen Fortschritt auch ausleben können. Denn ich stelle fest, ich biete viel mehr an, wir bieten viel mehr an, wie dann überhaupt so ein Familienkonstrukt an Rolle gelebt werden kann. Weil es nur klassische Rollen gibt. Mann Hauptverdiener, Frau nicht. Wer ist bei den Kindern? Ich lese in LinkedIn da sehr viele nette, schöne Dinge, was Unternehmen vorbringen sollten, wie die Zukunft ausschaut. Also egal, wer das heute hört, der auf sowas Lust hat, wo ist der Mensch? Der ist hier herzlich eingeladen. Lasst uns darüber sprechen.
Woher hast du denn eigentlich die Inspiration auch genommen? Gab es Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten, die dich da auch so ein bisschen beeinflusst haben, die dich inspiriert haben auf diesem Weg?
Ja, einmal meine eigene Geschichte. Kann ich im Beruf, Familie, Vereinbarkeit leben? Zu meinem damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht so weit. Wir haben Unternehmen geführt. Ich war da immer voll und ganz dabei. Ich habe für meine Kinder Lösungen in der Familie mit mir und den Großeltern geschaffen und habe mir da immer schon Gedanken gemacht, da muss doch noch was anderes geben. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und gehe auf Entwicklung und bin vor 10 Jahren auf eine eigene Entwicklungsreise gegangen, Organisationsentwicklung mir selber angeeignet, systemisches Coaching, Wandel, Kultur, Transformation. Ich habe das zu meinem Thema gemacht. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass im klassischen Management diese Überzeugung in Unternehmen nicht durch einen Bereich gelebt wird, sondern in diesen Hierarchieformen muss im Management beginnen.
Wenn wir vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen über die Region, über den Landkreis sprechen, wie reagiert man denn hier, wenn man hört, wie du hier diese Unternehmensstruktur auch mit aufbaust und umbaust, wenn du über flexible Modelle sprichst? Wir haben ja hier auch ganz viele traditionelle, alteingesessene Unternehmen, die diese Wandlung vielleicht auch noch nicht gemacht haben. Gibt natürlich auch viele, die sie gemacht haben, aber vielleicht gibt es auch einige, die sie noch nicht gemacht haben, die uns jetzt vielleicht auch zuhören. Wie reagieren denn solche Unternehmerinnen, Persönlichkeiten auf das, was du hier machst?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich, wir begegnen uns ja in Meinungen und in dem Austausch, das finde ich immer ganz spannend, da Ideen oder Impulse irgendwie zu erzeugen. Diese klassischen Modelle, aber es geht doch nur über die 40-Stunden-Wochen, es geht doch nur über den Fleiß, es geht doch nur, ja, so wie die Babyboomer uns das Ganze geschenkt haben. Die Generation, wo jetzt einfach auch in Ruhestand, in der Verdientheit da drinnen geht, zu sagen, das war ein Weg und ein Teil und der ist immer nur in Ordnung. Und dann gibt's jetzt aus den Babyboomern Menschen, die eine andere Sicht drauf haben. Denn die Babyboomer haben die großgezogen. Die sagen vielleicht, mein Vater war so oft nicht hier, ich würde das gern anders leben. Oder meine Mama konnte nicht arbeiten, ich würde das anders leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns über diese Themen in ein Gespräch bringen. Natürlich wird mir gesagt, ja, ist es jetzt ein Kuschelverein? Was wird es? Nein, wir haben hier auch Haltung. Wenn wir uns committen, dann haben wir den Wert der Ganzheitlichkeit, der Wertschätzung. Dann ist es kein bayerisches Lob, sondern dann ist es ein Geburtsrecht, dass man Wert haben alleine durch die Geburt. Hat es immer wirklich an Hierarchien und Titel eine Gebundenheit? Wie kommen wir auf Augenhöhe? Ja, das braucht neue Ideen oder Ideen im Kopf zumindest mal, weil da beginnt das Ganze. Wenn ich lokal in Einrichtungen in der Region gehe und sage, wir würden gern über Tellerrand schauen, es gibt so viele Lebensbereiche, die Aufmerksamkeit brauchen, dann haben die erschrocken und sagen, warum kommt ihr jetzt als Tierernährer zu uns in ein Haus Anna, in eine Lebenshilfe, egal wo? Ja, weil wir Menschen begleiten. Und unsere Menschen tagtäglich in solche Gegebenheiten kommen können. Durch einen Unfall, durch eine Geburt, durch lauter Tabuthemen, die ja nicht professionell sind, die wir ja hier nicht dabei haben. Wir haben das aber als ganzer Mensch dabei. Und es ist so wichtig, dass wir uns das nach und nach in Verbindung bringen. In Schritten, die wir uns zutrauen. Und deshalb bin ich immer bei jedem Gespräch sehr zuhörend, zugewandt dabei, um vielleicht so kleine Impulse, Ideen zu geben, ja, in das neue Miteinander zu gehen. Weil wir gestalten tagtäglich die Gesellschaft. Wir reden immer nur von der Gesellschaft. Das sind wir. Also wenn ich mich als Arbeitgeber, Unternehmer betrachte, dann kann ich über viele schimpfen. Die dort in der Politik sind schuld, die im Gesundheitswesen sind schuld. Oder ich habe jeden Tag, und das ist meine Philosophie, die Möglichkeit, eine Gestaltung über den Tellerrand hinaus. Deshalb ist auch heuer die Krankenkassen, die zusätzliche Versicherung für die Menschen entstanden, die anbietet, ob ich einen Arzt benötige, weil gerade in meiner Familie was passiert ist, eine Zweitmeinung, ob ein Osteopathe für eine Ganzheitlichkeit in der Gesundung nicht sinnvoll wäre, als Prophylaxe und nicht erst dann, wenn wir so weit sind und wenn es dann keiner bezahlt. Ich möchte damit sagen, man nimmt es vorher in der Hand und wir hören auf, immer nach draußen zu zeigen. Was können wir hier über den Tellerrand für unsere internen Mitarbeiter und für unsere Kunden tagtäglich gestalten und auf den Weg bringen?
Ich danke dir sehr für deine Einblicke, auch für eure Arbeit, dein Engagement, hier auch dieses Unternehmen so zu führen und den Menschen hier auch so viel zurückzugeben.
Sehr gerne, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.